Die Zeit titelte vor einigen Wochen mit dem Artikel „Unseren Kindern geht's nicht“. Unter anderem werden Einblicke in ein Klinikum in Potsdam gegeben und dabei natürlich anonymisiert auch Einzelschicksale von Jugendlichen aufgegriffen. Auch in zahlreichen anderen Artikeln wird über die schlechte psychische Verfassung der Kinder und Jugendlichen in Deutschland gesprochen. Mich hat interessiert, was wirklich dran ist, welche Gründe eine Rolle spielen und welche Rolle der Glaube bei diesem Thema spielen kann. Dazu ist heute Andrea Schwalb bei uns im Podcast zu Gast. Andrea, du bist Kinder- und Jugendpsychiaterin und es liegt dir am Herzen, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und auch die Familien zu unterstützen. Auf deiner Website kann man sehen, dass Kinder, die besonders am Herzen liegen und ihr auch als Ärzteteam versucht, nachhaltig die Familien zu unterstützen. Herzlich willkommen, Andrea, im Begründet Glauben Podcast.
Dankeschön.
Als erste Frage mal zu deinem Berufsalltag. Wie sieht ein Tag in deinem Leben, in deinem Berufsalltag aus?
Ich fange morgens um 7:30 an mit dem ersten einstündigen Termin, den ich meistens für Elterngespräche oder eben auch für psychotherapeutische Gespräche reserviert habe. Danach gibt es Erstvorstellungen, dann gibt es Befundgespräche. Dann gibt es Kontrolltermine, es gibt Notfalltermine. Das zieht sich so durch den Tag bis abends um 6 und danach oft noch Telefonat, Briefe, Gutachten, was halt inzwischen so alles gefordert wird.
Das klingt nach langen und vollen Tagen, so hört es sich zumindest an. Ich würde jetzt zu Beginn gern einmal erstmal breit einsteigen. Unseren Kindern geht's nicht gut. Das war ja der Titel dieses Artikels oder vielmehr zweier Artikel in der Zeit. Jetzt einmal erstmal ganz breit gefragt, stimmt das überhaupt und wie würdest du sagen, steht es denn um unsere Kinder, Jugendliche in Deutschland?
Also, wir haben zum Teil Studien und Untersuchungen, die zeigen, dass psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sehr deutlich angestiegen sind. Die ganz, ganz aktuellen Zahlen nach Corona liegen, glaube ich, noch nicht so viele Untersuchungen dazu vor. Aber wir merken an der Nachfrage nach Terminen doch sehr deutlich einen großen Anstieg. Und zwar alle Kollegen, die mir so bekannt sind, wir haben alle lange Wartelisten und übervolle Terminkalender.
Das hat sich auch bei deinen Ausführungen zu deinem Berufsalltag so angehört. Jetzt würde mich interessieren, kann man denn wirklich einen Zeitpunkt ausmachen, seitdem es irgendwie schlimmer um unsere Kinder steht? Du hast gerade selber schon gesagt, schaut auch auf Zahlen nach der Pandemie. Viele geben ja auch der Pandemie größtenteils die Schuld oder eine große Mitschuld. Wie würdest du das einschätzen oder was würdest du als den Zeitpunkt betrachten, wo das alles angefangen hat?
Also, ich bin jetzt bald 20 Jahre in der Niederlassung tätig und ich kann schon beobachten, dass sich bestimmte Erkrankungsbilder sehr deutlich verändert haben und sehr viel häufiger auch auftreten. Das hat schon vor der Pandemie begonnen, aber weil es sich dabei eben auch viel um Angsterkrankungen oder depressive Erkrankungen handelt, haben die unter den Bedingungen, unter denen die Kinder und Jugendlichen während der Pandemie gelebt haben, natürlich besonders Vorschub bekommen. Wenn ich ein Kind oder Jugendlichen habe, der an einer sozialen Angst leidet, schlecht zurechtkommt, wenn er sich in einer Gruppe aufhält und der monatelang überhaupt nicht in die Schule darf, dann steigen natürlich seine Ängste unglaublich an und es wird sehr viel schwerer, wieder den Schritt nach außen zu machen, weil er in der Zwischenzeit das überhaupt nicht trainieren musste. Das, was er sich sonst gesucht hätte, hat er sozusagen von Staatsseite aus verordnet bekommen. Und für ihn war das erstmal eine Entlastung, aber auf die Länge der Zeit gesehen eher wenig hilfreich, weil es genau das gefördert hat, nämlich die Angst. Und ich glaube, das Phänomen Angst insgesamt ist ja das, was wir in der gesamten Gesellschaft sehen und erleben, hat unter Corona sehr massiv zugenommen und wir merken, wie wenig Menschen gut reguliert mit Angst umgehen können. Und ich glaube, das hat sich deutlich nochmal über die Pandemie verschärft.
Jetzt würden natürlich zu dem Thema auch ein bisschen die Zahlen und Fakten interessieren, weil, wie gesagt, in den Artikeln, wenn dann einfach nur steht, unseren Kindern geht's nicht gut oder es wird immer schlimmer, würde mich jetzt interessieren, welche Zahlen und Fakten kann man denn tatsächlich auch belegen und vielleicht auch welche unterschiedlichen Erkrankungen, mit was haben wir denn alles zu tun? Du hast schon von Angst und Depression gesprochen, aber was sind denn so die häufigsten Erkrankungen?
Ich habe jetzt nicht die ganz aktuellen Statistiken im Kopf, aber es gibt immer wieder Auswertungen aufgrund von Krankenkassendaten. Und da hat sich schon daran belegen lassen, dass Angsterkrankungen, Depressionen sehr deutlich zugenommen haben. Erkrankungen wie Aufmerksamkeitsstörungen haben inzwischen so einen stabilen Level erreicht. Andere Erkrankungen, Essstörungen zum Beispiel, haben auch wieder sehr deutlich zugenommen. Und ja, depressive Bilder mit Suizidalität, gerade im Jugendalter, sind auch wieder angestiegen. Bei anderen Erkrankungen wie Psychosen zum Beispiel haben wir relativ stabile Zahlen. Also es sind schon bestimmte Erkrankungen, die deutlich stärker vertreten sind inzwischen.
Ich habe unter anderem auch in dem Artikel gelesen, dass natürlich auch vor allem die ärztliche Deckung ein Problem ist, dass es zum Beispiel heute gar nicht mehr so ist, dass ein Kind oder ein Jugendlicher automatisch in Behandlung kommt, wenn er oder sie suizidal ist, sondern es muss auch ein gewisses Prozentzahl nachgewiesen werden. Wie sieht es denn aktuell aus? Würdest du das auch so einschätzen, dass es eigentlich zu wenige Psychiater und Psychologen gibt auf zu viele psychische Erkrankungen bei Jugendlichen?
Also insgesamt sind wir eine relativ kleine, bundesweit eine relativ kleine Berufsgruppe. Mhm. Und ich versuche schon seit mehreren Jahren, eine Nachfolger oder Nachfolgerin für meine Praxis zu finden. Das ist ausgesprochen schwierig. Kliniken haben das gleiche Problem, Fachärzte zu finden. Was in dem Artikel allerdings dargestellt ist, hat einen anderen Hintergrund. Eine Klinik überprüft sehr genau, ob eine akute Suizidalität besteht. Denn wir haben viele Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von Schwierigkeiten, die sie erleben in ihrem Leben, mit einer sogenannten latenten Suizidalität oder mit Suizidgedanken reagieren. Aber nicht jeder einzelne Gedanke, oh, so möchte ich nicht mehr leben, ist nicht sofort ein Suizidversuch oder das Kind ist akut gefährdet oder der Jugendliche. Und deshalb wird das sehr genau unterschieden, weil wir sonst gar nicht genügend Klinikplätze haben. Und so eine geschützte Klinikaufnahme, die Frage ist ja, ob der Jugendliche das freiwillig mitmacht. Das ist die eine Frage. Wenn er es nicht tut und eine ganz akute Gefahr besteht, dann gibt es auch die Möglichkeit einer von einem Richter genehmigten zwangsmäßigen Unterbringung, damit sich der Jugendliche nichts antut. Mhm. Und das ist die Aufgabe der Kliniken, genau das gut zu differenzieren. Natürlich landen latent suizidale Patienten viel bei uns in den Praxen. Die landen nicht mehr so viel in den Kliniken. Es gibt viele, viele Patienten, die wir im ambulanten Setting bereits auffangen und ausreichend begleiten können, die gar nicht mehr in eine Klinik müssen.
Vielen Dank. Die Oberärztin Lea Kunze eben von diesem Klinikum in Potsdam sagt, die Kinder kommen viel kränker zu uns als früher, viele mit einer wahnsinnigen Hoffnung. Woher kommt denn deiner Meinung nach diese wahnsinnige Hoffnungslosigkeit der Jugendlichen?
Also ich denke, dass die Kliniken kränkere Patienten sehen, liegt daran, dass wir mehr ambulant schon abfangen und gar nicht mehr so viel in die Klinik schicken. Das andere ist, ich glaube, dass es darin eine lange Geschichte gibt schon, dass sich gesellschaftlich das Umgehen mit Beziehungen und Bindungen total verändert hat. Wir wissen, dass Kinder, die eine gute, stabile, frühkindliche Begleitung erlebt haben, eine sichere Bindung entwickeln können, die sie auch wesentlich weniger anfällig für psychische Probleme, für Belastungen oder anderes macht. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben sozusagen viel mehr polarisierte Familiensituationen. Die einen, die sich überhaupt nicht ausreichend um die Kinder kümmern, weil eigene Interessen im Vordergrund stehen bei den Eltern. Und die andere Gruppe, die sich viel zu viel um die Kinder kümmert, aus lauter Angst, jeden Stein des Anstoßes aus dem Weg räumt und damit leider die Kinder den Selbstwert reduziert und sie im Grunde genommen eher lebensunfähig macht, statt sie darin zu fördern, dass sie ihr Leben selbst gestalten können. Und eine gute Mitte dazwischen, erlebe ich auch in der Praxis, ist zunehmend seltener.
Aber woran liegt es deiner Meinung nach? Also was war früher anders?
Ich glaube, dass sich unsere Familienstrukturen sehr wesentlich verändert haben. Viele Familien sind jetzt mit gerade kleinen Kindern sehr alleine. Keine Großfamilie, keine entlastenden anderen Bezugspersonen. Ein frühes Bringen der Kinder in Kita oder Krippe oder Tagesmutter ist oft noch die beste Variante, macht natürlich auch etwas mit der Stabilität der frühen Bindung. Ein erwachsenen, psychosomatisch arbeitender Kollege sagte einmal, die beste Investition in die Zukunft sei die unmittelbare Betreuung durch Eltern in den ersten 3 Lebensjahren. Weil kein Kindergarten, keine Krippe eine so hohe Präsenz zeigen kann und Feinfühligkeit zeigen kann, damit das wirklich gut aufgefangen werden kann.
Vielen Dank. Jetzt neben dieser Hoffnungslosigkeit, das hast du auch selbst schon angesprochen, spielt die Angst eine große Rolle. Jonathan Haidt hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben mit dem Titel Generation Angst. Wofür genau haben die Kinder und Jugendlichen? Also wie kann man diese Angst benennen?
Also Angst ist ein Phänomen, das keinen konkreten Grund braucht. Also wenn ich zurückschaue, dann würde ich sagen, die Form der Ängste haben sich verändert. Aber das ist zum Beispiel die Angst vor dem Erbrechen oder dass ein anderer in der Klasse erbrechen könnte. Ist eine heute viel massiver genannte Angst. Also eine Angst, alleine zu sein, kann sich sehr deutlich zeigen. Angst, in sozialen Kontakten von anderen bewertet zu werden oder schlecht beurteilt zu werden, ist eine häufig auftretende Angst. Aber im Grunde genommen ist es völlig egal, auf welches Thema sich das Gefühl draufsetzt. Das Problem, das wir haben bei einer Angststörung, ist, dass ein normales Gefühl, das uns in einer bestimmten Lebenssituation warnen soll und aktivieren soll, dass wir sozusagen leistungsfähiger sind, um eine Gefahr gut meistern zu können, dass dieses Gefühl bereits auf harmlose Dinge übersteigert reagiert. Und dafür ist es völlig egal, welchen Auslöser wir haben. Das kann sich auf das eine oder andere Thema draufsetzen. Das kann Angst vor Krankheit sein, das kann Angst vor Beschmutzung sein. Das ist völlig egal. Aber was wir insgesamt in der Gesellschaft haben, ist eine hohe Angstatmosphäre, möchte ich es mal nennen. Eine hohe Unsicherheit, wie macht man eigentlich Dinge? Wie geht man eigentlich miteinander um? Wie kann so etwas gut aussehen? Wie stabil sind die Beziehungen? Und natürlich hat neben dem Thema Pandemie, neben dem Thema, welche Familienstrukturen haben wir, spielt natürlich auch der große Einfluss der Medien eine zunehmend wichtigere Rolle, weil auch das die Beziehungen und Beziehungsstrukturen ganz wesentlich verändert hat, gerade für Kinder und Jugendliche.
Gerade das würde mich interessieren, weil ja auch das Jonathan Haidt wesentlich in seinem Buch benennt, dass Digitalität, Social Media und der frühe Umgang schon mit einem Smartphone auch eine Rolle spielt. Kannst du uns einen Einblick darin geben, was genau verändert denn in unserem Leben oder gerade auch bei Kindern?
Also es kommt schon auch auf die Form der Nutzung an. Nur wir müssen uns darüber klar sein, dass die Medien eingreifen in ein Gehirn, das noch im Reifungsprozess begriffen ist. Mhm. Das heißt, Kontrollfunktionen, die wir vom Frontalhirn aus machen, die sind noch nicht so entwickelt. Man könnte es etwas lapidar formulieren, die Partyzone im Gehirn, die auf Belohnung ausgerichtet ist, die reift schneller als das Kontrollzentrum. Und dadurch ist es sozusagen, wenn man den Kindern und den Jugendlichen vor dem 14. Lebensjahr Dinge überlässt, die ihre Bedürfnisse genauso befriedigen können wie reale Situationen, nämlich virtuell, dann ist das natürlich der viel einfachere Weg. Und sie werden das nicht, alles, was an Medien läuft, ist angelegt, dass man dranbleibt, dass man nicht selbstständig beendet. Die Schwierigkeit, die wir dadurch aber haben, ist, die Bedürfnisse der Kinder werden abgedeckt. Deswegen haben diese Medien einen hohen Attraktionswert. Sie müssen wenig eigenen Einsatz leisten. Ja, ein Tablet anzuschalten kostet weniger Energie, als die Sportsachen zu packen und in Fußballverein zu gehen, um dort zu trainieren. Mhm. Und ich kann genauso online mein Belohnungszentrum ansprechen und ein gutes Gefühl dadurch bekommen, wie wenn ich in Sportverein gehe. Da muss ich viel mehr auf mich nehmen, um das zu haben. Das Problem dabei ist allerdings, dass nur die reale Begegnung mit Menschen zu einem tiefgründigen Lernen führt. Mhm. Auf virtueller Ebene bleibt das Lernen an der Oberfläche. Und dann werden wesentliche soziale Fähigkeiten nicht gelernt. Und das ist etwas, was wir sehr klar merken, was wir zum Beispiel beobachten konnten. Man hat ja die Gruppe der Kindergartenkinder während der Corona-Pandemie eigentlich ziemlich vernachlässigt. Mhm. Und das zeigt sich jetzt, weil in dieser Lebensphase zum Beispiel soziales Lernen unglaublich wichtig ist. Die Grundschüler, die da ankommen, die Corona-Pandemie in der Kindergartenzeit hatten, die haben nicht gelernt, wie sie sich in einer Gruppe verhalten. Das war nicht möglich. Das ist online, das ist virtuell nicht möglich. Und das macht ganz große Schwierigkeiten jetzt in den sozialen Gruppen, dass die Grundschullehrer oft mehr daran arbeiten müssen, die Kinder überhaupt erst in eine Situation zu versetzen, dass sie ans Arbeiten kommen können, weil sie so mit den sozialen Fragen in der Klasse und dem Umgehen miteinander, dem Angemessenen, beschäftigt sind. Da hat man eine sehr deutliche Veränderung gemerkt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Handy ja noch oder Medien noch weiter eingreifen, wenn wir beobachten, wie Mütter oder Väter in der ganz frühen Säuglingsphase, wo der Blickkontakt die zentrale Kontaktaufnahme darstellt, wenn da ein Elternteil ständig mit dem Handy beschäftigt ist, zieht sich das Kind in sich zurück. Und der Stress, den das Kind hat, der wird leider, da gibt es schon erste Untersuchungen dazu, der wird nicht angemessen abgebaut. Das heißt, die Kinder bleiben unter hohem Stress. Und das beeinflusst sehr wesentlich, welche Strukturen sich im Gehirn tatsächlich ausbilden. Wir haben spezielle Zentren, die sozusagen trainiert werden, die uns Stress verarbeiten. Und wenn die in den ersten Lebensjahren überfordert sind, dann bilden die sich nicht so groß aus wie bei anderen. Wenn wir da keine sichere Bindung haben, dann wachsen diese Zentren nicht so groß und es bleibt auf lange Sicht eine Schwierigkeit, Stress tatsächlich gut bewältigen zu können. Und das sind die Schwierigkeiten, die wir bei den Kindern sehen. Stress hat einen wesentlichen Faktor, was Angst angeht. Stress ist ein wesentlicher Faktor, Stress erleben bei Depressionen. Da gibt es Zusammenhänge und darüber findet keine interne Beruhigung mehr statt. Also die Kinder verlernen sozusagen, sich selbst gut zu beruhigen. Sie suchen dann außen immer Medien, die sie brauchen, um sich selbst zu beruhigen. Und so kommen wir in einen Kreislauf rein, der aber auch von den Erwachsenen mitgeprägt wird. Die Bedeutung, die die Geräte für die Erwachsenen haben, es gibt so einen netten Satz, wir brauchen unseren Kindern nichts beizubringen, denn sie schauen uns sowieso alles ab.
Ja, das stimmt. Jetzt würde mich interessieren, ich habe selbst eine kleine Tochter. Was würdest du denn dann für einen gesunden Umgang mit dem Smartphone halten? Also ab wann, du hast jetzt ein Altersspektrum bis 14 Jahre. Das ist ja praktisch in unserer heutigen Zeit kaum noch realistisch, dass die bis dahin keine Berührung mit dem Smartphone hätten. Was wäre denn ein gesunder Umgang damit?
Tatsächlich einer Familie begegnet, die sich der Initiative, es gibt dafür Initiativen, angeschlossen hat, die sagen, erst ab 14 Jahren ein Smartphone. Mhm. Man muss sich überlegen, ein Smartphone ist inzwischen ein Minicomputer. Das muss gut überwacht und es muss gut begrenzt werden. Ich erlebe sehr viele Dinge, die auf den Plattformen passieren und in den Chatrooms passieren, was Gemeinheiten, was Mobbing angeht, die würde nie jemand persönlich dem anderen ins Gesicht sagen. Aber über diese Plattformen passiert das. Ja. Wenn Eltern das ungefiltert zulassen, dann laufen die Kinder ins offene Messer. Also sie müssen kontrollieren, sie müssen wissen und sie müssen begrenzen, auf welche Plattformen und wo die Kinder überhaupt drauf dürfen und das auch immer wieder kontrollieren. Ich würde sagen, Kindergartenalter, gar nichts. Grundschule braucht eigentlich auch noch keine Medien. Manche steigen mit der weiterführenden Schule dann ein, wegen des Themas, dass sie erreichbar sein wollen, falls der Bus nicht kommt oder Kontakt aufgenommen werden kann, ist aber eigentlich für das Gehirn noch zu früh. Das Gehirn fängt erst ab 14 an, ein bisschen mehr Kontrollfunktion aufzubauen. Das heißt, umso wichtiger ist, dass die Eltern die Kontrollfunktion übernehmen. Sonst funktioniert das nicht.
Gar nicht so einfach. Das Smartphone wird ja als ein Faktor benannt. Es wird aber auch immer wieder gesagt, dass die Zukunftsängste auch zunehmen, wegen den multiplen Krisen, die wir gerade haben, wegen Kriegen und auch vor allem wegen dem Klimawandel. Wie schätzt du das ein? Einen Stellenwert haben Zukunftsängste?
Also bei den Kindern haben wir das Problem, dass sie die Ausmaße ja nicht unmittelbar einschätzen können. Wenn das sehr verbreitet in den Medien auftaucht, ist es nicht erklärbar oder verstehbar für die Kinder. Da brauchen sie viel Begleitung dafür, um das überhaupt einordnen zu können. Für Jugendliche ist es ein sehr wichtiges Thema. Und ich würde sagen, für uns Erwachsenen ja im Grunde genommen auch. Ja. Auch wenn wir teilweise die Verursacher davon sind. Also ich denke, diese Anteile machen natürlich schon auch einen großen Bereich aus, dass das Leben nicht mehr so wie in der Generation davor mit ständiger Weiterentwicklung gelaufen ist, sondern dass es da viele Punkte gibt, wo man durchaus sorgenvoll draufschauen kann und nicht immer ein immer weiter so mehr anzunehmen ist. Und ich denke auch, dass die Fragen, dass sich unsere Gesellschaft polarisiert in vielen Bereichen. Wir wissen zum Beispiel, dass unser Schulsystem den Jungs in ihrer Art zu lernen im Grunde genommen überhaupt nicht liegt. Und wir unterstützen sehr die Mädchen darin, weil die eine andere Form des Lernens haben. Das heißt, die höheren Schulabschlüsse und die sehr guten Schulabschlüsse haben zunehmend mehr die Frauen. Also zum Beispiel im Medizinstudium merken wir das schon sehr deutlich, im Psychologiestudium ganz massiv. Es sind frauenlastige Fächer inzwischen. Und so kriegen wir natürlich eine immer größere Schere auch in der Gesellschaft hin, wer kann welche Lebensmöglichkeiten umsetzen.
Wie müsste das Lernen aussehen an den Schulen und Universitäten, damit es auch für Jungs besser geeignet wäre?
Ich glaube, viel erfahrungsgeleiteter, in vielen Dingen praktischer, herausfordernder, ihnen andere Formen von Aufgaben zu stellen, vernetzter in manchem. Also da gibt es durchaus ganz unterschiedliche Modelle, wie Schule aussehen könnte, aber das würde uns jetzt natürlich noch sehr viel weiterführen. Ja. Ist das zum Beispiel ein Punkt, wo es sich sehr deutlich zeigt, dass wir Polarisierung halten.
Jetzt würde mich noch interessieren, was du sagen würdest. Viele oder man hört ja gegenüber dieser Zunahme an psychischen Krankheiten auch immer wieder das Statement, eigentlich haben die psychischen Erkrankungen gar nicht wirklich zugenommen. Wir setzen uns heute nur mehr damit auseinander oder vielleicht trauen sich auch Jugendlichen heute mehr, das kundzutun. Was würdest du dazu sagen? Ist es einfach Quatsch, den die ältere Generation vielleicht auch manchmal über die jüngere ausspricht oder sind auch Wahrheitsanteile enthalten?
Also ich denke schon, dass die Angst, sich an einen Psychiater zu wenden, wenn man ein Problem hat, dass da die Schwelle zum Glück gesunken ist.
Mhm.
Also ich begleite auch, ich habe noch die zusätzlichen Zulassungen für Erwachsene, auch im Rahmen der Psychotherapie und Traumatherapie. Und ich begleite auch hin und wieder Erwachsene. Und an deren Lebensgeschichte kann man sehen, dass oft früher die Zeiten nicht besser waren, nur sie hatten keine Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Weil es verpönt war, weil es niemanden gab und weil die Schwelle, da sich Unterstützung zu holen, oft sehr hoch war. Wir haben sicher Möglichkeiten der Diagnostik und des Zugangs verbessert, was natürlich auch zu einem Anstieg der Diagnosen führt, weil wir sie eher feststellen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir viele Kinder und Jugendliche haben, wenn man Studien machte, ich glaube, die Bella-Studie hatte das untersucht, wenn man sozusagen die Schulklasse screent mit einem Fragebogen nach Symptomatiken, die sind nicht alle beim Psychiater gelandet, aber relativ viele und ansteigend viele, wenn man die sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten macht, haben psychische Probleme. Also die Probleme haben auf jeden Fall zugenommen und was eben stark ins Auge fällt, sind Angststörungen und Depressionen. Ich denke, dass das eben auch mit der Widerstandsfähigkeit was zu tun hat und den Möglichkeiten, sich selbstwirksam zu erleben. Das heißt, ich kann etwas bewirken.
Mhm.
Und da wirkt natürlich die gesellschaftliche Situation, kann ich das Klima verändern? Wie kann ich das Klima verändern? Kann ich den Krieg in der Ukraine verändern? Ja? Das gibt viele Situationen, wo ich keine Selbstwirksamkeit erlebe. Und genau das ist aber der springende Punkt, den man braucht, um Hoffnung zu entwickeln. Mhm. Hoffnung entsteht ja auch dadurch, dass ich Möglichkeiten habe, dass ich etwas beeinflussen kann.
Mich würde jetzt noch die persönliche Perspektive oder die Perspektive auf dein Arbeiten interessieren. Ich weiß gar nicht, ob das so möglich ist, aber könntest du uns in ein Beispiel hineinnehmen, wie du jetzt konkret mit einem Jugendlichen arbeitest, der mit einer Angststörung zu dir kommt? Gehst du in das Gespräch? Wie sieht die Behandlung aus?
Die Frage stellen mir meine Kinder, haben mir meine Kinder früher schon gestellt. Wie machst du das, Mama? Ich fand die Frage immer sehr schwer zu beantworten.
Mhm.
Natürlich habe ich gelernt, über die Jahre gut zu fragen, feinfühlig nachzuspüren, um auch Dinge wahrzunehmen, die vielleicht nicht zunächst ausgesprochen sind. Die persönliche Erfahrung hilft natürlich im Hintergrund, auch Ideen zu haben, wo Probleme liegen können. Wir schauen uns immer das Ganze an. Das heißt auch die familiären Strukturen, die Interaktion mit den Eltern. Wir machen Testungen, um Ideen zu haben. Gibt es vielleicht auch konkrete Hintergründe, wenn ein Kind Schulangst hat? Hat es vielleicht eine Rechenstörung oder eine Leserechtschreibstörung und erlebt dadurch ständiges Versagen oder hat es eine Prüfungsangst? Also wir schauen sehr genau hin und dann arbeite ich auch nicht ganz alleine, sondern ich arbeite mit einem Team von Heilpädagogen, Sozialpädagogen und Psychologen zusammen, die in meiner Praxis tätig sind und da haben wir natürlich eine Vielfalt an Möglichkeiten. Wir arbeiten sehr gerne kreativ, mit Jüngeren natürlich auch im Spiel, um Themen zu verstehen. Eine Patientin hat mir früher das mal sehr schön gesagt. Kinder zeigen einem sehr offen im Spiel alles, was sie beschäftigt. Man muss nur das Spiel verstehen können. Jugendliche sind wie verschlossene Bücher. Da muss man den richtigen Schlüssel finden, um sie zu erreichen. Und manchmal gelingt es dem einen Mitarbeiter leichter als dem anderen. Und dann versuchen wir herauszuspüren, wer könnte jetzt hilfreich sein. Insgesamt geht es darum, Strategien zu erlernen, sich selber besser zu verstehen, Gefühle wahrnehmen und mit Gefühlen umgehen, ein Verständnis dafür entwickeln, warum sind die denn wichtig. Manche Gefühle sind ja nicht schlechter als andere, aber sie sind halt unangenehmer. Wie kann ich gut damit umgehen? Was sagt mir das Gefühl? Und wie kann ich dann auch das in den Alltag hinein umsetzen? Der Vorteil in einer Praxis, wie wir sie sind, ist eben, dass wir auch Patienten sehr langfristig begleiten können. Ich habe manche Patienten, die kenne ich jetzt über 10, 11, 12 Jahre.
Vielen Dank, dass du es trotzdem versucht hast, uns mit hineinzunehmen. Ich denke, das ist immer sehr spannend, auch das Konkrete zu betrachten. Jetzt würde mich auf doch der Metaebene nochmal interessieren. Man spricht ja viel auch über die Nachteile der heutigen jungen Generation. Welche Stärken und Hoffnungen verbindest du denn mit der jungen Generation?
Also ich habe natürlich ein gewisses Problem, weil ich ja überwiegend diejenigen sehe, die den ganzen Tag über die Schwierigkeiten haben. Ich will es mal aus anderen Bereichen heraus formulieren. Also ich denke, die Generation, die ich so erlebe, die jetzt nachkommen, haben viele eine gute schulische Ausbildung, denken oft tief nach, also machen sich Gedanken über Probleme, suchen auch nach Lösungen, Fragen. Ich erlebe das als Generation, die deutlich selbstbewusster sind, als ich das zum Beispiel nach dem Schulabschluss gewesen bin, die aber Begleitung brauchen durch Ältere, die Anleitung möchten, die Mentoring möchten, die Unterstützung, die emotionale Unterstützung brauchen. Und ich glaube, das ist die große Stunde auch von uns Älteren, tatsächlich da die Augen offen zu haben und das auch feinfühlig anzubieten. Nicht im Sinne von Vorschreiben, so muss man die Dinge machen, sondern im Nachfragend, was könnte denn vielleicht daran hilfreich sein? Wie könnte es vielleicht auch noch aussehen, um Anregungen zu geben? Ich glaube aber, dass diese nächsten Generationen neue Lösungen entwickeln müssen. Und ich denke, dass es ihnen aufgrund dessen, wie sie Dinge angehen, vielleicht auch anders möglich sein wird als unserer Generation noch. Also meiner Generation. Ich bin jetzt über 60. Mhm. Ich darf mich zu den Babyboomern zählen. Und von daher haben wir ganz andere Entwicklungsgrundvoraussetzungen gehabt als die jetzigen Generationen. Ich würde es nicht völlig hoffnungslos sehen, aber ich sehe, dass diese Generation vor großen Herausforderungen stehen. Und das ist eben die Frage, betrachte ich ein Problem als Herausforderung, neue Wege zu finden, oder betrachte ich es nur als geht gar nicht, und dann komme ich natürlich sofort in eine Hoffnungslosigkeitsperspektive.
Es ist eine große Frage, aber dennoch stelle ich sie. Was würdest du sagen, wie können wir unseren Kindern und Jugendlichen helfen?
Also ich glaube nach wie vor, das Angebot einer sicheren, feinfühligen Bindung in den ersten 3 Lebensjahren macht ganz viel aus, dass eine gute Basis gelegt ist. Und auf dieser guten Basis die Kinder nicht überzubehüten, sondern sie zu begleiten. Ich muss sehr häufig Eltern erklären, sie sind ein Coach am Fußballfeldrand. Sie rennen aber bitte nicht ständig auf dem Feld rum,
ja,
und schieben ihrem Kind den Ball zu. Mhm. Da gehören sie nicht hin. Das ist nicht ihr Spielfeld. Mhm. Ihre Aufgabe ist am Spielfeldrand. Sie sind der Coach. Mhm. Und von da aus können sie ermutigen und begleiten, aber sie spielen bitte nicht mit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Anteil, damit Kinder und Jugendlichen Erfahrungen machen können. Und es gehört auch die Erfahrung dazu, dass man Fehler macht. Mhm. Die ist genauso wertvoll, wie wenn etwas gelingt, dass ich lerne, wie ich mit Fehlern umgehen kann und wie ich vielleicht nochmal anders dran gehen kann. Also ich glaube, wir brauchen die Vermittlung von Lösungskompetenz. Und das geht nur mit Ausprobieren. Aber genau das ist das, was wir brauchen werden für die großen Herausforderungen, die gesamtgesellschaftlich anstehen. Und ohne das wird es nicht gehen. Aber die Grundlage ist für mich nach wie vor innere emotionale Stabilität. Und die entsteht nur durch eine sichere Bindung ganz am Anfang. Und eine gute, ermutigende Begleitung auf dem weiteren Weg. Jetzt und vielleicht muss ich noch ergänzen, ja. Dafür wird es auch Gemeinschaft brauchen von Menschen, die ähnliche Einschätzungen und Haltungen haben. Als wir das diskutiert haben mit meiner Tochter und Schwiegertochter, die darüber nachdenken, wenn sie Kinder haben, wie denn das Leben dieser Kinder aussehen wird, haben wir festgestellt, es braucht auch eine funktionierende Gemeinschaft, die die Werte mitträgt. In Afrika sagt man, zur Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf.
Ja.
Und so würde ich das formulieren. Und das ist auch das, was ich erlebe, gerade zum Beispiel in der Frage der Haltung im Umgang mit Medien. Eltern, die es ernst nehmen, kommen zunehmend, also Kontrolle und Begleitung ernst nehmen, kommen zunehmend in eine Verteidigungshaltung nach dem Motto, wie kann man nur so rückständig sein, wenn es nicht genügend Umfeld gibt, das ähnliche Werte und ähnliche Haltungen auch vertritt.
Ja, ich glaube, das kann ich selber nun bestätigen. Man kommt ja in vielen Punkten in eine verteidigende Haltung, also auch in der Frage, wann gebe ich mein Kind in die Kita. Jetzt spielt für uns auch in diesem Podcast natürlich der christliche Glaube eine wesentliche Rolle und es spielt auch für dich persönlich eine wesentliche Rolle. Was würdest du sagen im Umgang mit psychischen Krankheiten? Wie kann denn der christliche Glaube für die Jugendlichen eine Ressource bilden?
Also wir wissen, dass Glaube, der nur darin begründet ist, Wahrheiten für richtig zu empfinden oder zu halten, dass der nicht ausreichend durchträgt. Das wissen wir aus großen Untersuchungen bei Erwachsenen. Bei Kindern und Jugendlichen ist es noch wenig untersucht. Aber bei Erwachsenen wissen wir das. Aber das Glaube, der auf einer persönlichen Beziehung fußt und auf das Grundgefühl, gehalten und geborgen zu sein, dass der eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich habe viele Kinder, die das durchaus auch für sich selbst als wichtig erachten. Ich meine, es mag auch daran liegen, dass ich hier in einer sehr christlich geprägten Region arbeite und zum anderen, dass sich das rumgesprochen hat. Es gibt nicht so sehr viele Kinder- und Jugendpsychiater, die selbst Christen sind, sodass man eine gewisse Anlaufstelle dann auch darstellt. Aber ich habe auch Kinder, die aus ganz anderen Umfeldern gekommen sind und die sehr gute Fragen zum Glauben stellen, weil sie merken, dass es wichtig ist, etwas zu haben und zu wissen, was über das hinausgeht, was wir sonst so als Sicherheiten. Also die persönliche Bedeutung, die Glaube hat, ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch für uns insgesamt die Einbindung in die Gemeinschaft, was auch Gemeinde im weiteren Sinne bedeutet, um uns gegenseitig zu unterstützen und auch zu tragen. Und gerade für Jugendliche ist das ein sehr, sehr wichtiger Hintergrund, eine Gruppe zu haben, wo sie nicht übervorteilt werden, wo sie angenommen werden, wie sie sind, ist ein super wichtiger Anteil.
Und zum Schluss noch persönlich gefragt, dein Job ist ja mitunter auch nicht ganz einfach, so denke ich es mir. Wie gibt denn dir selbst persönlich in deiner Arbeit der Glaube, Hoffnung und Zuversicht?
Ich glaube, der wichtigste Satz für meine Arbeit ist, du musst nicht die Last der Welt tragen, das hat schon einer getan. Also das ist etwas, was mir hilft, nicht Verantwortung zu sehr für Dinge zu übernehmen, für die ich gar nicht verantwortlich bin. Und ich habe natürlich gelernt, im Lauf der Jahre auch immer wieder Belastendes auch wieder abzugeben. Dafür ist für mich auch Gebet eine wichtige Angelegenheit, zu sehen, dass ich nicht alleine nur zuständig bin, dass es dem Patienten besser geht. Die Möglichkeit, leise für Patienten zu beten, ist für mich auch im Rahmen von Therapien immer wieder eine wichtige Quelle. Dann ist natürlich auch eine wichtige Quelle der Austausch mit Freunden in der Gemeinde, getragen zu sein, auch durch Fürbitte, wenn man selber mal nicht so gut drauf ist. Glaube ist für mich insofern auch wichtig, überhaupt Perspektive für mein Leben zu haben und Arbeit als Arbeit einzuordnen und nicht als das, was alles bestimmen soll im Alltag, auch wenn das zeitlich das Problem ist, aber nicht von den inneren Fragen her. Und ich will es mal so sagen, auch wenn manches gesellschaftlich nicht in die Richtung läuft, in der ich mir es wünschen würde, ich will nicht aufhören zu hoffen. Und dafür ist mir die Perspektive Gottes, dass der auch aus völlig verfahrenen Situationen etwas Neues hat entstehen lassen, wenn man an die Sintflut denkt oder an andere Situationen. Oder der Abraham, der da durch die Gegend gezogen ist, dass der mal ein großes Volk werden sollte, wo seine Frau nur drüber lachen konnte. Dann sind das Geschichten, die mir wichtig sind, um auch diese Perspektive mit drin zu haben. Und nicht nur so auf der Alltagsperspektive hängen zu bleiben. Und dann gehört für mich eben auch dazu, Sport treiben, kreative Hobbys, Dinge, die ich gerne mache, die mich in Bewegung halten. Ich bin sehr gerne in der Natur draußen. Mein Garten ist schön entspannend. Dabei kann ich mich wunderbar erholen. Und solche Dinge natürlich auch zu machen und auf ausreichend Ausgleich zu achten.
Vielen Dank, Andrea. Ich wollte dieses Interview schon gerne lange machen und jetzt gerade durch den Zeitartikel war es noch mal mehr als aktuell. Danke, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und wir über dieses wichtige Thema gesprochen haben, du auch persönliche Einblicke, aber auch natürlich wissenschaftliche Einblicke gegeben hast und dass du heute bei uns zu Gast warst.